Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Und das sind heute unsere Themen. Zweimal am Tag fahren die tschechischen Bahnen von Prag direkt nach Kopenhagen. Aber auch weitere Bahnbetreiber aus Tschechien bieten neue Züge ins Ausland. Einzelheiten dazu gibt es in unserem ersten Beitrag. Im Archäopark v Šestari wurde die exakte Replik einer über 7000 Jahre alten neolithischen Brunnenkonstruktion errichtet. Auch dazu erfahren Sie mehr in unserem Tagesecho. Und vom prähistorischen Handwerk direkt auf den roten Teppich. Der Hamburger Produzent Dirk Decker bewertet in der Proxima-Jury des internationalen Filmfestivals Karlovy Vary das mutige Weltkino von morgen. Wir haben ihn in Karlsbad vors Mikrofon gebeten. Bleiben Sie also dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Rande des NATO-Gipfels in Ankara einige bilaterale Gespräche geführt. Das Thema waren höhere Verteidigungsausgaben, die Unterstützung für die Ukraine und eine größere Integration der europäischen Verteidigungsindustrie. Das sagte Pavel am Mittwoch den Journalisten nach einem Treffen mit den Sicherheitsexperten. Er erinnerte daran, dass er am Dienstag unter anderem mit Politikern aus den Niederlanden, Belgien, Finnland, Ungarn, Polen und der Slowakei sprach. Politiker, mit denen er zusammen traf, interessierten sich laut Pavel für die Höhe der tschechischen Verteidigungsausgaben sowie dafür, wie Tschechien die Ukraine unterstützen wird. Der NATO-Gipfel geht am Mittwoch zu Ende. Außer dem Staatsoberhaupt nimmt eine tschechische Regierungsdelegation daran teil, die von Premier Andrej Babiš geleitet wird. Der tschechische Premier Andrej Babiš sagte am Mittwoch in Ankara, die Tschechische Republik werde die Verpflichtung, 2% des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung aufzuwenden, in diesem Jahr nicht erfüllen. Im nächsten Jahr wird laut Babiš im Haushaltsentwurf mit 2% des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigungsausgaben gerechnet. Der Premier behauptet, Tschechien habe auch weitere Haushaltsprioritäten und brauche finanzielle Mittel für die Lohnaufstockung bei den Polizisten, die innere Sicherheit und das Gesundheitswesen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ein ehemaliges Mitglied des kommunistischen Geheimdienstes STB wegen Verfolgung des Schauspielers Tomáš Töpfer in den 1970er und 80er Jahren erhoben. Im Fall zweier weiterer ehemaliger STB-Mitglieder schlug die Staatsanwaltschaft dem Gericht vor, Verständigungen im Strafverfahren zu billigen. Dies teilte ein Sprecher der Prager Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Verfolgung war auf Töpfers kritische Haltung gegenüber dem kommunistischen Regime und seinen jüdischen Glauben zurückzuführen. Die Ermittler kamen zum Schluss, dass die Eingriffe ins Leben des Schauspielers den Höhepunkt mit seiner Entlassung aus einem der Prager Theater erreichten. Töpfer sagte im Februar dieses Jahres gegenüber der Presseagentur ČTK, er habe keine Ermittlungen selbst initiiert und habe gemischte Gefühle. Der Schauspieler sagte mit Blick auf die Anklage der STB-Offiziere, angesichts der Tatsache, dass es zwei identifizierte STB-Mitarbeiter in der Regierung gebe, sei es für ihn keine Genugtuung. Die Tschechin Karolína Muchová hat zum ersten Mal das Wimbledon-Halbfinale erreicht. Am Dienstag besiegte Muchová im Viertelfinale die vierfache Major-Siegerin Naomi Osaka aus Japan mit 7:6 und 6:4. Im Halbfinale trifft die 29-jährige Tschechin am Donnerstag auf die US-Amerikanerin Coco Gauff. Der tschechische Radprofi Matthias Vacek ist am Dienstag nach einer Ausreißerattacke einer 10-köpfigen Gruppe in der Gesamtwertung der Tour de France auf den 3. Platz vorgerückt. Bei seinem Debüt beim härtesten Etappenrennen verhalf der Tscheche seinem dänischen Teamkollegen Mats Pedersen zum Etappensieg, während er selbst in Vor als 10. ins Ziel kam. In der Gesamtwertung führt der Norweger Thorstein Dreen mit einem Abstand von 28 Sekunden auf den US-Amerikaner Ken Simmons und 3 Minuten 50 vor Matthias Vacek. Vacek erkämpfte sich zudem das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. In langem 1000 Meter werden 18 Grad erreicht.
Das waren die Nachrichten mit Martina Schneibergowa und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Ende Juni wurde das erste Pilotprojekt der Europäischen Union bei Fernreisezügen gestartet. Es ist die Verbindung zwischen Prag und Kopenhagen. Aber auch weitere Bahnbetreiber aus Tschechien bieten neue Züge ins Ausland an oder planen diese. Mehr von Till Janzer.
Dresden Hauptbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Gelbenhausen Obernickel, s odjezdem v 10 hodin 31 minut na nástupišti číslo 4.
Zweimal am Tag fahren die tschechischen Bahnen von Prag direkt nach Kopenhagen. In knapp 12 Stunden kommen die Reisenden über Berlin in die Hauptstadt Dänemarks. Und das in 9 Waggons vom Typ Comfortjet. In den Sommermonaten besteht zudem noch ein Nachtzug als dritte Verbindung auf der Strecke, der allerdings mit 14 Stunden etwas länger braucht.
Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě. Takže tato naše aktivita
Fernreisezüge erleben derzeit in ganz Europa eine Renaissance. Dieses Projekt fügt sich daher in den Trend ein. Die Verbindung betreiben wir zusammen mit der Deutschen Bahn und den dänischen Staatsbahnen.
S německými a dánskými drahami.
So Wanda Reinochova, Sprecherin der Tschechischen Bahn. Feierlich eröffnet wurde die Verbindung zwischen Prag und Kopenhagen vor knapp 2 Wochen in Berlin. Neben den Vertretern der beteiligten Bahngesellschaften war auch der deutsche Verkehrsminister Patrick Schnieder zugegen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt der Europäischen Union bei Fernreisezügen. Allerdings wird für die ersten Monate eher ein Holperstart erwartet. Wie die Bundesbahn auf Nachfrage der Presseagentur dpa mitteilte, müssen die Reisenden zwischen dem 18. Juli und dem 15. August wegen Bauarbeiten bei Hamburg doch wieder umsteigen. Und an einigen Tagen sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Hamburg und Kopenhagen geplant, hieß es. Im Bereich der Fernreisezüge sind aber auch Privatanbieter aus Tschechien aktiv. So hat Leo Express vor ein paar Tagen eine neue Bahnverbindung zwischen Bohumín im Nordosten Tschechiens, Prag, Dresden und dem Flughafen in Frankfurt am Main in Betrieb genommen. Emil Sedlažík ist Sprecher von Leo Express.
Mit der erfolgreich gestarteten Bahnlinie verbinden wir wichtige europäische Städte miteinander und schaffen eine Reisemöglichkeit auf einer Strecke, auf der es bisher keine Direktverbindung gab. Zugleich wollen wir eine bequeme Alternative bieten zu Flugzeug, Bus und Auto. Die neue Verbindung hat das Potenzial, die gedachten Barrieren zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Europas einzureißen.
RegioJet, einem weiteren Privatanbieter aus Tschechien, misslang im Frühjahr die Expansion nach Polen. Deswegen zog man sich vom dortigen Markt zurück. Stattdessen erwägt das Eisenbahnverkehrsunternehmen nun den Betrieb neuer Fernzüge. Zum Beispiel ist die Verbindung zwischen Prag, Budweis, Linz, Salzburg und München angedacht und eine weitere zwischen Prag oder Katowice und Rijeka oder Split in Kroatien. RegioJet habe diese Projekte zwar bereits angekündigt, doch würden noch weitere Prüfungen notwendig sein, erläuterte Lukas Kubat, Sprecher von RegioJet, in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Bis jetzt handelt es sich um eine Ankündigung nach europäischen Standards, aber nicht um eine Entscheidung über konkrete Verbindungen. Ob und wann die einzelnen Bahnlinien in Betrieb genommen werden, hängt von der Wirtschaftlichkeit der Projekte, dem Interesse der Kunden, von den Kapazitäten der Eisenbahninfrastruktur und von weiteren Analysen ab.
Sollten die angesprochenen Verbindungen den kritischen Prüfungen standhalten, würden sie den Plänen nach frühestens zum Winterfahrplan kommenden Jahres umgesetzt.
Till Janzer hat berichtet. Im Archäologiepark im ostböhmischen Vsetíny, ganz in der Nähe von Hradec Králové, gibt es neuerdings den Nachbau eines prähistorischen Brunnens zu sehen. Er wurde ausschließlich mit Methoden errichtet, wie sie vor 7000 Jahren üblich waren. Daniela Honigmann hat die Details.
Bei der Errichtung eines Brunnens, wie er in der Jungsteinzeit angelegt wurde, sei einiges zu beachten. Mit diesen Worten begrüßt der Direktor Radomir Tichý persönlich die Besucher im Archäologiepark in Vsetíny, die eine Demonstration des Brunnenbaus mitverfolgen. Zunächst müssen dafür 4 Balken vorbereitet werden, die die Ecken der Konstruktion bilden. Dazu sei Teamarbeit nötig, erläutert Tichý. Er werde den Pfahl jeweils anspitzen, so Tichý, und sein Kollege habe die kompliziertere Arbeit, er müsse nämlich die Rillen einkerben. In die Rillen werden dann übereinander Holzbretter gesetzt und fertig ist die Umrandung des Brunnens. Präsentiert wird ein quadratischer Holzverhau von etwa 1 Meter Seitenlänge, der dann in die Erde eingelassen wird, so wie es offenbar auch die Menschen in der Jungsteinzeit gemacht haben. Tichý und seine Mitarbeiter orientieren sich an jenem echten Brunnen, der 2018 knapp 50 Kilometer südöstlich in dem Dorf Ostrov entdeckt wurde. Experten schätzen sein Alter auf 7300 Jahre, womit er zu den ältesten bekannten Holzkonstruktionen in ganz Europa gehört. Grund genug, seine Replik im Archäologiepark Vsetíny zu errichten. Gebaut wurde sie ausschließlich mit Werkzeugen, die es den wissenschaftlichen Forschungen zufolge in der Jungsteinzeit gab. Das sind Hammerköpfe verschiedener Größen, die auf Äste geschoben werden, oder auch archaisch anmutende Hacken, umwickelt mit Bastfäden. Radomir Tichý weist angesichts all der groben Gerätschaften auf die Feinheiten der Arbeiten hin, mit der die Holzpfähle zugerichtet werden.
Es ist, als ob man einen Bleistift anspitzt. Ich schlage keine großen Stücke ab, sondern muss mich vorsichtig zu den einzelnen Abschnitten vorarbeiten. Dabei fallen feine Splitter ab.
Werkzeuge, wie sie im Archäologiepark jetzt extra angefertigt wurden, hätten früher einiges aushalten müssen, betont Tichý.
Wir selbst haben 37 Stunden an dem Brunnen gebaut, was relativ anstrengend war. Das Objekt gab uns die Möglichkeit, eine sehr konkrete Arbeit auszuführen, genauso wie es für die Menschen in der Jungsteinzeit nötig war.
Die Brunnenreplik reiche 3 Meter tief in die Erde, erläutert der Pädagoge Aleš Panáček.
Aber die Pfähle, die wir benutzt haben, sind 4,10 Meter lang. Ein Ende ragt also an der Oberfläche heraus. Und das andere Ende befindet sich noch tiefer als der Brunnenboden.
Wasser steht in dem Erdloch bisher keines. Denn den Besuchern soll vor allem die Konstruktion gezeigt werden, begründet Panáček. Und mehr noch. Der Holzbau soll von Nässe durch Regen geschützt werden, weswegen er demnächst noch ein Dach bekommt.
Soweit der Beitrag von Daniela Honigmann und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Das internationale Filmfestival Karlovy Vary vergibt seine begehrten Kristallgloben nicht nur im Hauptwettbewerb. Mit der Sektion Proxima bietet das Festival eine eigene Bühne für progressives, mutiges Weltkino. Mittendrin in der Jury ist auch der Hamburger Produzent Dirk Decker. Mit seiner Firma Tamtam Film holt er regelmäßig eigenwillige Spiel- und Dokumentarfilme auf die Leinwand. Wie blickt ein Entdecker von Nachwuchstalenten auf den Wettbewerb? Das habe ich ihn direkt vor Ort in Karlsbad gefragt. Dirk, du bist beim diesjährigen Filmfestival in Karlovy Vary in Karlsbad als Mitglied der Jury im Proxima-Wettbewerb mit dabei.
Was prägt diese Sektion? Was unterscheidet den Proxima-Wettbewerb von dem Hauptwettbewerb des Festivals?
Ja, in dem Proxima-Wettbewerb geht es im Wesentlichen darum, neue Stimmen zu entdecken. Also es ist ein Wettbewerb, der sich an junge Filmemacher und Filmemacherinnen wendet, die ihre ersten oder zweiten Filme dort zeigen. Und es geht darum, innovative Stimmen zu finden oder auch Art und Weise zu erzählen, die so ein bisschen sich abhebt von gewohnten. Und ja, von daher finde ich das sehr, sehr spannend, da neue Talente auch zu entdecken.
In diesem Wettbewerb kämpfen 12 Streifen um den Kristallglobus. Verbindet sie etwas oder was würdest du mit Blick auf dieses Angebot sagen?
Das kann ich noch gar nicht so gut einschätzen, weil das gestern im Prinzip erst angefangen hat und wir jetzt mit der Jury gestern die ersten 2 Filme haben sehen können. Und ich glaube, da kriege ich erst jetzt im Laufe der Zeit ein Bild davon, was so der rote Faden war in der Auswahl des Programmes. So, und da bin ich aber auch sehr interessiert, das zu entdecken und zu gucken, wie die Filme miteinander auch in Verbindung stehen. Das ist schon auch als Jurymitglied toll, dass man so sehen kann, wie die Programmer im Prinzip diese Sektion zusammengestellt haben und ja, einmal alle Filme in so einer Sektion sehen zu können, das ist schon auch ein Privileg.
In der Jury sitzen insgesamt 5 Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Filmbereichen. Wie laufen die Diskussionen bisher ab?
Auch da haben wir noch gar nicht so viel diskutiert, weil jetzt halt tatsächlich die ersten 2 Filme erst gelaufen sind. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir jetzt nach der Hälfte der Filme erstmal ein erstes Gespräch führen, um auch nicht zu vergessen und allen Filmen auch gerecht werden zu können. Ich habe aber den Eindruck, dass das eine sehr ausgewogene und sehr repräsentative Jury ist und freue mich wahnsinnig auf die Diskussionen da.
Du warst auch schon letztes Jahr in Karlovy Vary und zwar mit dem Film Regen fiel auf nichts Neues, der hier präsentiert wurde. Wie unterscheidet sich das Festivalerlebnis als jemand, der Rennen ist und jemand, der als Juror entscheidet?
Ja, letztes Jahr, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich in Karlovy Vary war und das war ein ganz, ganz tolles Erleben. Also es ist ein wahnsinnig professionelles Festival, ein sehr warmes Festival. Die Menschen sind sehr, sehr unterstützend und sich kümmernd und bemüht und das ist wirklich eine Freude gewesen, hier den Film zu zeigen. Letztes Jahr war das schon verbunden mit einer größeren Nervosität natürlich. Es war auch alles noch neu, die ganzen Wege und der Ort war vollkommen neu. Und wir waren auch mit einem großen Team hier und das war toll, ein tolles Gemeinschaftserlebnis, auch den Film hier zeigen zu können nach einer langen Reise der Entstehung. Und dieses Jahr ist es sehr viel ruhiger, entspannter, das ist sehr schön auch, also dass man nicht mit so einem Druck herkommt, sondern wirklich die Zeit im Kino nochmal anders genießen kann und die Zeit auch in der Stadt anders genießen kann. Wir haben einfach viel, viel Zeit hier dann auch, die wir hier in Karlovy Vary verbringen und das ist ein wahnsinnig tolles Festival und die Region ist auch irre schön, also ich genieße das sehr hier.
Ich stelle mir vor, dass ein Filmproduzent sich vor allem die Drehbücher anschaut oder Drehbücher liest. Jetzt in der Jury, als Jurymitglied, schaust du dir die fertigen Werke, die fertigen Filme an. Wie ändert sich die Perspektive?
Ja, das ist schon eine ganz andere Perspektive natürlich, aber es ist jetzt auch keine ungewohnte, weil ich ja oft auch als normaler Filmschauender in einer ähnlichen Rolle bin und dann ja auch im Prinzip die fertigen Werke erst sehe. Jetzt ist es schon nochmal insofern anders, dass man ja nochmal genauer hinschaut und nochmal schaut, wie gelungen das ist und ob das Ziel der Regisseurin, des Regisseurs so aufgegangen ist. Also es geht da gar nicht so sehr um Perfektion oder den perfekten Film zu finden, sondern mehr zu schauen, ob diese Stimme, die dort etwas sagen wollte, ob die wirklich wirksam wird und da auch ihre eigene Färbung findet.
Du hast gesagt, es geht vor allem um neue Stimmen im Kino, in der Filmkunst, um progressive und mutige Filmarbeit und auch um Debüts. da gibt es, finde ich, gewisse Gemeinsamkeiten mit der Produktionsfirma TamTam, die du in Hamburg betreibst. Auch diese Produktionsfirma konzentriert sich auf die Unterstützung der Newcomer. Was reizt an dieser Zusammenarbeit am meisten? Und ist das vielleicht für einen Filmproduzenten ein Risiko?
Also was mich und uns bei TamTam reizt an Debütstoffen, das ist richtig, dass wir da sehr viel Augenmerk drauf legen, ist schon dieses Suchen nach jungen Stimmen, nach neuen Sichtweisen auf die Welt. Und ich finde es sehr, sehr reizvoll, dass dort Filmschaffende, dass man denen quasi die ersten Schritte auch ermöglicht. Wir verstehen uns da auch als Produzenten, als Ermöglicher des Einstiegs quasi auch in diesen Bereich. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr bereichernd, eine junge Perspektive auf die Welt und auf die Zeit zu erleben. Also wir machen das schon lange mit den Debütstoffen und machen es auch weiter sehr, sehr gerne und mit viel Leidenschaft.
Was muss ein Drehbuch haben, damit du zusagst, damit du dich entscheidest, ja, diesen Film will ich produzieren?
Ja, das ist oft ein Zusammenspiel sowohl aus dem Buch als auch aus der Vision und dem Thema des Filmschaffenden, was ausschlaggebend ist. Also wir gucken eigentlich nicht nur auf dieses Buch, sondern tatsächlich auch, ob das, was da dahinter liegt, hinter dem Buch, unter dem Buch, ob das Substanz hat, ob das große Fragen aufmacht, Fragen der Zeit, also eine gewisse Aktualität ist uns wichtig und eine Originalität in der Herangehensweise ist für uns auch sehr entscheidend.
Und arbeitet ihr mit bestimmten Filmemachern wiederholt zusammen oder macht ihr immer neue Sachen mit neuen Menschen?
Beides. Wir versuchen auch natürlich, die weiter zu begleiten auf ihrem Weg. Und teilweise funktioniert es aber auch nicht immer mit dem nächsten Schritt, weil manchmal auch verschiedene Projekte parallel entwickelt werden müssen. Manchmal, da das die ersten Gehversuche sind, möchten dann die Filmschaffenden auch nochmal woanders ihre Erfahrungen sammeln und das ist auch alles, beides ist völlig okay. Aber grundsätzlich ist uns schon daran gelegen, langfristige Beziehungen auch aufzubauen.
Die Produktionsfirma TamTam ist bekannt für ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit. Dieser war von Anfang an ein Credo der Produktionsfirma. Was bedeutet das konkret?
Ja, Nachhaltigkeit sehen wir schon ein bisschen größer gefasst eigentlich. Es bedeutet für uns auf der einen Seite die ökologische Nachhaltigkeit, dass wir in unseren Produktionen auf der einen Seite darauf achten, den ökologischen oder den Fußabdruck gering zu halten und ökologisch zu produzieren. Das machen wir eigentlich auch schon seit der Gründung der Firma vor 12 Jahren, dass wir da ein Augenmerk drauf legen. Wir schauen zunehmend auch darauf, dass wir diesen ökologischen Gedanken auch in die Geschichten mit reinbekommen, dass wir uns Gedanken machen über Green Storytelling und beispielsweise schauen, dass die porträtierten Menschen sich nachhaltig verhalten oder dass es ein gesamtes Abbild des auch von einem nachhaltigen Leben irgendwie möglich ist. Und auf der anderen Seite verstehen wir Nachhaltigkeit schon auch in Bezug auf den Umgang miteinander, mit den Teams, mit uns in der Firma, dass wir uns da auch drum bemühen, ja, möglichst respektvoll und offen mit den Menschen zu kommunizieren, mit denen wir viel arbeiten und dann hoffentlich auch immer wieder wiederholt arbeiten.
Wo machen Filmproduktionen oder die Filmcrews in diesem Bereich die größten Fehler? Gibt's eine Empfehlung, eine Veränderung, die man vielleicht ganz einfach umsetzen kann?
Ich glaube, es ist schon was sich gerade auch in der Branche grundsätzlich etabliert und durchsetzt. Also wir sind da, haben da sicherlich früh mit angefangen, aber mittlerweile gibt es ja verschiedenste Standards auch in Bezug zu einem respektvollen Umgang, sei das die Intimacy-Beratung oder Sensitivity-Reading. Also da gibt es schon viele, viele Schritte, die jetzt auch in der Hinsicht unternommen wurden, abgesehen von den ökologischen Standards, die etabliert. Ich glaube, da ist die Branche mittlerweile schon auf einem guten Weg und ich kann nur alle ermutigen, diesen Weg weiter auch zu gehen und sich da nicht beirren zu lassen, weil ich glaube, dass wir am Ende alle davon auch profitieren.
Also seit der Gründung von TamTam bis heute lässt sich ein Fortschritt beobachten.
Ja, absolut. Das würde ich schon sagen.
Vielleicht nochmal zu dem Festival in Karlsbad. Dieses feiert in diesem Jahr sein 60. Jubiläum. Was macht es für dich im Vergleich zu anderen Festivals, wo du auch mit dabei warst, besonders?
Ja, ich glaube, die Lage hier und der Fokus auch auf osteuropäische Stoffe, der durchaus auch gegeben ist, der ist schon besonders. Und es hat einfach eine wahnsinnig lange Tradition, das Festival, und einen großen Fokus dann auch auf die osteuropäischen Länder. Und das zeichnet es schon auch stark mit aus. Und die Lage und die Freundlichkeit, die Aufgeschlossenheit ist schon sehr besonders. Und dass diese Stadt Karlsbad dann im Rahmen dieses Festivals so wahnsinnig lebendig wird. Man hat den Eindruck, dass die ganzen Studierenden aus Prag irgendwie hier sind und die Stadt bevölkern. Überall sind Bands, die spielen, und es ist wahnsinnig lebendig draußen in der Stadt bis spät in die Nacht. Und ja, das macht es schon zu einem Erlebnis, hier zu sein.
Und wenn man an die Nachhaltigkeit und Verantwortung denkt?
Ja, auch das Filmemachen ist natürlich, und auch das Festival machen, sind natürlich CO2-intensiv. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir über das Filmemachen auch eine Möglichkeit haben, nachhaltig wirksam zu werden, indem wir über das Erzählen der Geschichte auch dazu beitragen, unsere Demokratien zu stärken, politisches Bewusstsein und ein soziales Bewusstsein auch zu schärfen. Also das gehört ja zum Thema Nachhaltigkeit genauso dazu wie das rein ökologische. Und von daher finde ich schon, dass dem Filmschaffen und auch den Filmfestivals da eine große Aufgabe zukommt.
Soweit der Filmproduzent Dirk Decker, und wir bleiben auch morgen für Sie in Karlsbad am roten Teppich und melden uns mit dem nächsten Interview vom Festival. Bei uns zu Gast sind die Schweizer Filmemacher Anna Schinz und Jan-Erik Mack. Sie erzählen über ihren Film A Happy Family, mit dem sie im diesjährigen Hauptwettbewerb um den Kristallglobus rennen. Schalten Sie also wieder ein. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Markéta Kachlíková. Auf Wiederhören!